featuring Flex FM.
Run. Zwei Stunden echte Leute, Beats und Stories. Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Erlaubt mir wie immer, mich ganz kurz vorzustellen. Allow me to reintroduce myself. Mein Name ist Simon. Ich bin heute nicht allein im Studio. Ich freue mich, wir haben wieder einen Gast da. Er ist Mitte 30, macht seit fast 20 Jahren Musik und steht auf Kaviar und Toast. Vor laufender Kamera war er auch schon mal blau wie ein Avatar. Aber dennoch verliert er nie den Fokus. Raff Camora, Bowser und Maxwell zählte zu seinen Ängsten. Das ist fast Family Biz. Seine Dimension und sein Alltag reicht von der Stunde Null bis zum Audi Coupé. Egal ob bei Sonne und bei Regen. Ich freue mich, dass er da ist. Johnny Skywalker, a.k.a. Yoshimitsu ist da.
A.k.a. Chardonnay Papi. Wow, du bist richtig, das war das eine der geilsten Intros ever, wirklich.
Merci Dankeschön. Beaucoup. Merci beaucoup. Schön, dass du es geschafft hast. Ich habe gerade gesagt, du bist Mitte 30, machst aber seit knapp 20 Jahren Musik.
Yes.
Jetzt ist seit Mai dein fünftes Soloalbum raus, wenn man die Mixtapes und EPs mal rauslässt,
ja.
Glaube ich, heißt Sonne und Regen und klingt unter anderem so. Kannst du grad nicht in der Nähe sein? Ja, dann lass uns einfach FaceTime. Go shorty, baby, come online. Gib mir dein Body. Kannst du nicht dir sein? Be My Quarantine hieß der Song eben.
Yes.
Inwieweit hat sich so ein Album-Release während Corona verändert eigentlich? Ich glaube, die klassische Release-Party fiel ein bisschen aus wahrscheinlich.
Ja, also es hat sich komplett verändert. Ist richtig. Also ich will es beim Namen nehmen, es ist einfach scheiße gelaufen, so die Promophase, weil wir halt richtig geile Aktionen geplant haben mit Leuten. Wir wollten quasi, ich wollte mein Promogeld nehmen, weil ich ja mein letztes Promogeld genommen habe und in Vegas verschleudert habe. Haben wir gedacht, wir wollen was Sinnvolles machen damit und Leuten aus der Patsche helfen. Und dann wollten wir so auf Pimp My Ride mäßig so zu den Leuten so an die Tür klopfen, denen es schlecht geht, die wir ausgesucht hätten, und hätten denen geholfen und hätten ihr Leben wieder ein bisschen aufgepimpt. Wegen Corona konnten wir das natürlich nicht machen, wegen der Kontaktbeschränkung, und deswegen haben wir uns auch andere Sachen jetzt überlegt, machen trotzdem was Geiles. Ich werde es jetzt trotzdem nicht im Online-Casino verzocken, sondern wir suchen uns einfach zwei Leute aus, die können uns auch gerne schreiben, und denen wir einfach helfen, die in der Patsche sind, und dann kommen wir halt jetzt nicht so Pimp My Ride mäßig rüber, aber wir versuchen Leuten zu helfen, die es wirklich hart in der Corona-Krise getroffen hat, und wollen da ein bisschen mithelfen. Plus wir haben noch so ein Ding gestartet, wo wir einfach Leute dazu animieren, eine gute Tat zu tun. Und da habe ich auch gesagt, die ersten 25 geilen, guten Taten, die sie mir beweisen können, die kriegen dann ein geiles Goodie-Pack mit einem Shirt und einem Hoodie und so weiter. Und so wollen wir einfach die Leute bewegen, ein bisschen untereinander sich zu helfen, und ja.
Sehr, sehr nice. Tatsächlich wirklich sehr, sehr nice. Finde ich großes Kino. Also ihr habt es gehört da draußen, schickt fleißig eure guten Taten an Yoshimitsu.
Ja.
In der Vorbereitung fiel es mir tatsächlich sehr schwer, Songs rauszusuchen von deinem Album, weil ich sehr viele davon sehr nice fand von deinem neuen Album.
Oh, danke schön.
Wie zufrieden bist du mit dem Album?
Ich bin nie zufrieden mit Alben, um ehrlich zu sein. Also wirklich nie zufrieden. Und bei mir ist das auch immer so, das Album steht auch immer schon 5 Monate vor Release. Aber in diesen 5 Monaten ändert sich auch wieder das ganze Album, weil ich einfach sehr oft unzufrieden bin. Und ich versuche immer, aktuelle Sachen rauszubringen und will immer mit der Zeit mitgehen und so weiter. Und dann sind mir die Songs einfach dann zu alt, weißt du, nach einer Zeit. Und jetzt Revue passierend feiere ich, also es ist mein Lieblingsalbum von allen. Aber es ist irgendwie immer das letzte Album, das Lieblingsalbum. Aber ich habe da jetzt wirklich viel mehr reingesteckt, weil bei den früheren Alben habe ich halt mehr gerappt. Dann gab es eine Zeit lang, wo ich dann nur noch gesungen habe. Und jetzt habe ich alles in einen Topf reingehauen. Ich rappe, ich mache bei der Produktion mit, bei den Videos, ich singe, dies, das, so. Also diesmal habe ich wirklich ausgepackt, so.
Sehr nice, sehr nice. Du hast ja mittlerweile auch gefühlt mit halb Deutschrap zusammengearbeitet. Also Bowser, Kapi, Raff, Camora natürlich, mein Freund since ever fast. Motrip alias, kommst aus Fünfhaus, 15. Bezirk in Wien. Ne? Hast philippinische und ungarische Wurzeln, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, genau.
Und für alle, die dich nicht kennen und alle, die dich kennen, beschreib dich doch den Leuten nochmal ganz kurz selbst in 3 Worten.
Sehr positiv. Oft sehr wild, aber immer sehr harmonisch.
Sehr gut, positiv, wild und harmonisch, das ist doch super. Du hast mit 15, glaube ich, schon Freestyle-Battles gemacht. 6 Stück mal in Folge gewonnen und dann bei Mixed Re Raw, damals noch bei Viva, Zweiter geworden.
Ey, ich muss jetzt an der Stelle echt mal sagen, du bist verfickt nochmal richtig, richtig gut informiert hier. Das ist unglaublich, Alter. Ja, stimmt. Ich habe, um ehrlich zu sein, bevor ich überhaupt geschrieben habe, habe ich angefangen zu freestylen. Ich weiß nicht, wie das kam. Ich habe mit 14 über Tupac-Songs, ich hatte nicht mal Beats, sondern habe über die Songs drüber gefreestylt, wo die Vocals noch drinnen waren. Das war auf jeden Fall eine gute Konzentrationsübung, um mit Wörtern zu jonglieren. Aber ja, stimmt, mit 15 habe ich dann angefangen, meine ersten Battles zu gewinnen. Dann habe ich irgendwie 5 Battles in Folge gewonnen und das 6. war dann das Mixery Raw Deluxe Battle, wo ich dann halt Zweiter geworden bin. Und dann hat mich das so rausgehauen, dass ich gesagt habe, nie wieder Freestyle. Spaß. Ich bin zum Studiomusiker geworden.
Wann war dein letzter Freestyle?
Mein letzter Freestyle, boah.
Also war ja damals...
Warte. Mein letzter Freestyle war in München, aber der war privat. Mit Frederik Lau. Das war ein wilder Abend. Schöne Grüße, Freddy, was geht ab?
Kann Frederik Lau auch freestylen?
Ja, das wusste ich auch nicht bis zu dem Tag auf jeden Fall, aber Freddy... Wir warten auf deine erste Single, Alter.
Aber an eine Bar kann sich nicht auch erinnern, oder? Die Freddy gekickt hat.
Bitte, nochmal?
Eine Bar, die eine Line quasi dir gehört hat?
Ich muss dir ehrlich sagen, wir waren da ganz krass raus. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, dass er auch komplett raus war. Okay, ich sag jetzt einfach Performer halber, ich war raus, Digga. Aber
nice, Frederik Lau kann freestylen.
Der hat Bock, der feiert Deutschrap. Er ist halt mehr so der Atzen und die Alten und so, weißt du so. Aber ja, der freestylt sehr gerne, wenn er mal einen gekippt hat.
Good to know. Du hattest ja dann so in der Zeit, wo du angefangen hast, dann auch schon ein paar Crews, unter anderem Family Biz, wo du, glaube ich, auch Raf Camora näher kennengelernt hast oder näher gekommen bist. Und das klang dann damals, glaube ich, noch so. Shit. Vom Parkrapper, vom Starrapper, vom Texo-Major-Deal und immer noch kein Arschlecker. Ich bin noch immer der Alte und werde es bleiben, werde es lieben, wenn man sagt, ich sei der Alte geblieben.
Oh mein Gott, ich klinge wie ein kleines Kind auf dem Song. Aber ich schäme mich für keinen einzigen Song. Das ist Geschichte, Digga.
Ich habe mir die Dinge angeguckt jetzt in der Vorbereitung und ich muss sagen, also keine Ahnung, wie jung du da damals warst, aber das war schon... also
18, glaube ich, oder so.
17 oder 18. Level, so. Ja. Ich meine, klar, war man ein Kind, aber also da gibt es Leute, die sind zu dem
aber
Zeitpunkt
mein 18
anders.
Muss man auch dazu noch sagen, dass das auch schon gute 16, 17... Keiner, ich will es gar nicht sagen, egal.
Das war so Anfang der 2000er, gell, so um den Dreh.
Ja.
Wie, für alle, die sich das nicht vorstellen können, wie konnte man sich das damals vorstellen? So ihr irgendwie am Cypher in der Crew mit 16 Leuten oder keine Ahnung.
Das Ding ist, wir hatten damals war es noch wirklich schwer, Studios aufzutreiben, wo man aufnehmen kann. Und dann haben wir selber gesagt, okay, wir bauen uns selber ein Studio einfach in dem 15. Bezirk. Und dann haben wir diverse Substanzen verkauft, Alter, um an Studiogeräte zu kommen natürlich. Wir haben das jetzt... wir hatten halt keine Jobs, kein gar nichts. Wir gingen alle noch zur Schule so und wir mussten halt gucken. Und die Studiogeräte waren früher einfach teuer. Und da haben wir einfach uns zusammengetan und haben gesagt, wir bauen ein Studio zusammen und so. Wir helfen da alle zusammen. Und so ist die Crew dann auch entstanden. Und dann aus diesem Studiobau hat sich eben die Crew entwickelt. Und da haben wir einfach auf 4 Sprachen gerappt, auf Jugo, auf Englisch, ich auf Deutsch und Raf damals noch auf Französisch. Und das war auf jeden Fall eine wilde Zeit. Das war eine schöne Zeit, eine sehr sorglose Zeit, ohne Druck und so. Und denke sehr gerne an diese alte Zeit zurück. Und die hat mir auch sehr viel fürs Leben mitgegeben, einfach so. Weißt du, so man hat einfach sehr viel gelernt. Man hat gelernt, in seinen eigenen Schuhen zu stehen und so. Und voranzukommen. So. Und klar haben wir viel Scheiße gebaut und so, aber...
Gut, wäre nicht mit 18 und
so. Natürlich, irgendwie. So. Aber man lernt daraus, so, weißt du?
Das war auch die Zeit, wo ihr, glaube ich, zu 30, hast du mal gesagt, in der WG gechillt habt, fast täglich.
Ja, wir hatten eine WG und die WG, in der WG selbst haben schon 5 Leute gewohnt, ja. Und das Ding ist, wer schon mal in Wien war, der weiß, Westbahnhof, das ist direkt bei Marie-Hilfer-Straße, die größte Einkaufsstraße bei uns, so. Und die war direkt da und wir hatten sehr viele Freunde. Und du musst dir vorstellen, jeder einzelne von den 5 Leuten hatte so mindestens nochmal so 10, 15 Homies. Und die Leute haben am Ende gar nicht mehr angerufen, die sind einfach gekommen, haben einfach nur noch geklingelt und dann so, ich kann mich noch erinnern, ich bin zur Schule gegangen, ich habe Führerschein gemacht, immer nach Hause gekommen, 30 Leute bei uns, immer FIFA-Turnier für Geld und ja.
Wie so Jugendzentrum eigentlich.
Ja, wie Jugendzentrum und du musstest dir quasi deinen Schlafplatz dann so suchen am Abend, so okay, mein Bett ist jetzt belegt, da, okay, ich penne mal da auf dieser Couch in dem Zimmer so.
Mit wem wart ihr in der WG?
Raff, ich, dann 2 Frankfurter tatsächlich, ein Maxim, ein Roger, der leider nicht mehr unter uns ist, also rest in peace, Bruder, aber das war ein richtiger Frankfurter. Und Gary hieß der, das war früher Sphinx, der den englischen Part übernommen hat. Aber ja, wir haben ziemlich früh eine Frankfurt-Connection gehabt und ja, so und konnten noch sehr früh Frankfurt deswegen kennenlernen. Frankfurt war die erste deutsche Stadt nach Rosenheim, in der wir waren.
Ach, siehst du mal. Ja. Guck mal. Könntest du dich so an deinen schlimmsten oder deinen besten WG-Moment erinnern? Von damals? Oder irgendeine Anekdote, keine Ahnung, was dir noch so richtig hängen bleibt, was du deinen Enkelkindern noch erzählen würdest?
Also dadurch, dass jeden Tag 30 Leute da waren, so war einfach jeden Tag krasse Aktionen, dies, das. Aber was ich mich immer sehr gut erinnern kann, ist, Raff hat damals immer so ein Stirnband getragen und das hat er immer gesucht. Er hat es immer gesucht und er weiß nie, wo er es hingelegt hat und die WG hatte so 100 Quadratmeter und ich schwör's dir, immer wenn er dieses Stirnband gesucht hat, hat er diese ganze Wohnung auf den Kopf gestellt, ist zum Wäschekorb gegangen, hat den Wäschekorb ausgekippt, ist zur Waschmaschine gegangen, hat alles rausgenommen aus der Waschmaschine und im Endeffekt war es in seiner Jacke drin. So.
Klassiker.
Klassiker, ja, so. Aber das war auf jeden Fall eine wilde Zeit. Das war,
sehr gut.
Ich muss echt, also ich verfalle in Nostalgie, wenn ich daran denke.
Jetzt. Na, ist schön. Mit wem würdest du heute noch in eine WG ziehen? Und wie sieht die dann aus?
Ich glaube, ich würde heute keine WG mehr machen, um ehrlich zu sein. Mit wem ich es mir wirklich tatsächlich vorstellen könnte und das nicht nur, weil er da sitzt, ist mein Bruder Boogie, der hier ist. Aber sonst, ich weiß nicht, WG ist einfach zu viel für mich jetzt gerade. Ich brauche einfach meinen Freiraum und so und ich will einfach so, wenn ich will, nackt herumlaufen können zu Hause. Nicht, dass ich das jetzt mache oder vielleicht mache ich es, wer weiß. Ich wollte ein bisschen Fantasie anregen bei euch. Nee, ich will halt, ich habe halt auch immer mein Home-Studio mit dabei und so und ich fühle mich nicht frei, wenn dann irgendwer da ist und ich meine Töne ausprobiere oder so Sachen ausprobiere. Deswegen so, WG ist für mich mittlerweile gestorben mit Mitte 30, Bruder.
Dann zurück zu deinem Album ganz kurz. Du musstest dein neues Album Sonne und Regen immer mal wieder verschieben.
Ja.
Wie kam's? Also, es gibt 1000 Gründe, aber...
Okay, der erste Grund, warum ich es verschieben musste, muss ich ganz, ganz ehrlich sein, war einfach ich selber, weil ich wieder mal nicht zufrieden war und ich will immer das Optimum rausholen, weißt du, aus den Sachen und das Ding ist, ich brauche dann immer jemanden, der mir sagt, hey, das ist schon das Optimum, welches Optimum willst du noch hin, so. Aber dadurch, dass ich mich immer selber aufnehme und kaum mit, also die Zusammenarbeit mit den Crates kann man sich vorstellen, einfach so, dass ich mich mit denen zusammensetze. Die machen Beats. Ich nehme die Beats dann in einen kleinen Raum quasi bei uns im Studio und nehme mich dann selber auf, mache auch Vocal, alles selber. Also die Vocalbearbeitung und so weiter. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Die Gründe, warum es immer wieder verschoben werden muss.
Ah, die Gründe, genau. Und dadurch, dass ich halt immer alleine bin, bin ich immer unzufrieden und deswegen habe ich es das erste Mal verschoben und der zweite Grund fürs Verschieben war einfach, weil wir eben diese Aktion machen wollten mit Amazon, wo wir eben Leute aus der Patsche helfen. Die Kampagne hieß vom Regen in die Sonne. Und da wollten wir halt so 2 Leute oder 3 Leute einfach aus der Patsche helfen und das hat dann eben nicht geklappt und dann war große Verwirrung, wie bringen wir das Album raus ohne Promophase, dies, das und so Und im Endeffekt habe ich es auch wirklich dann so ohne Promophase rausgebracht und die ganzen Aktionen starten ja erst jetzt so, nachdem das Album draußen ist. Und ja, Corona war halt der zweite Grund für das zweite Verschieben.
Weißt du noch, wann das war, das erste Mal, wo du es verschoben hast? So, weil da liegt ja so ein Album, liegt ja dann auch immer erst rum. Ne? Also genau. Das muss ja abgegeben werden, also, zum Master, und dann dauert es ja nochmal ein bisschen allem drum und dran.
Ich weiß ganz genau, also wir wollten es am 14. Februar rausbringen. Genau, da war ich unzufrieden. Dann wollten wir es einen Monat später oder genau einen Monat später, und dann kam Corona.
Ja, Corona.
Und das war echt schade, weil ich hatte zum Beispiel einfach eine Plakatwand in Berlin am Kudamm und in Hamburg am Hauptbahnhof. Und
diese riesige, gell?
Diese riesige,
also diese ja. Häuserwand, große Plakatwand.
Genau,
ne?
Genau. Und da muss ich auch eine Anekdote dazu erzählen. Ich bin dann natürlich nicht an beiden Stellen gehangen. Also Hamburg, das ist dann natürlich ausgefallen, weil ja keine Leute draußen unterwegs waren. Aber wir sind, guck mal wie dumm, ich bin mit einem Kumpel am 1. Mai auf den Kudamm gefahren, weil wir gehört haben, okay, die Geschäfte haben offen, aber wir haben nicht mehr daran gedacht, dass der 1. Mai ist, Digga. Und dann sind wir am Kudamm gefahren und fahren dorthin und ich so, was, KDW zu? Alle Geschäfte zu, und dann so, fuck, es ist doch 1. Mai, Digga. Und dann sind wir einfach weiter am Kudamm gefahren, haben so einen U-Turn gemacht und dann sind wir so bei der Ampel gestanden, wo diese Plakatwand ist. Und ich sag so zu meinem Kumpel, guck mal, wenn Corona nicht gewesen wäre, wäre meine Fresse auf diesem Plakat gewesen. Und in der Sekunde, pack, geht das Plakat so auf und meine Fresse hängt da.
Geil.
Und ich habe mich übelst krass gefreut. Und als ich mich noch gefreut habe, habe ich mir gedacht, fuck, irgendwie sieht's aber auch keiner. Überleg dir mal, ich hänge am 1. Mai am Kudamm, wo eigentlich die Hölle los gewesen wäre am 1. Mai. Und jetzt ist es einfach ein schönes Instagram-Foto und ein schönes Gimmick für mich, so, weißt du?
Das ist schon, also, auf der einen Seite richtig traurig, auf der anderen Seite.
Naja, Sonne und Regen, ne?
Ja. So, Ende 2018 meinst du im Interview bei Autotunes, glaube ich, Audi A5 Coupé S-Line.
Bruder, wie tief hast du gegraben, Bruder?
Wäre dein Traumauto. Wie viel ist davon noch Traum?
Naja, also ich bin nach wie vor ein sehr, sehr großer Audi-Fan. Mittlerweile hätte ich mir auch den Audi jetzt schon so holen können, aber ich bin jetzt gerade auf einem anderen Wagen und so und bin gerade irgendwie so auf Mercedes. Ich habe da Bock auf so einen geilen Mercedes auf jeden Fall. Aber ich werde mir auf jeden Fall auch nochmal einen Audi sicher irgendwann mal holen. Aber ja, der ist jetzt auch nicht mehr so Traumwagen.
Aber den alten Alpha von Raff fährst du nicht mehr?
Den bin ich tatsächlich bis vor kurzem noch gefahren, weil Bones hat den irgendwann mal genommen. Der war schon richtig kaputt. So. Der
ja, du hast erzählt, glaube ich, mit Starthilfe musste man immer geben und so auf Parkplätzen,
genau.
Und so. Ne?
Genau, ja. Aber Bones hat gesagt, boah, das ist so ein Legendenauto, Alter. Komm, wir machen Raff eine Überraschung. Ich pimp das Auto jetzt. Ich sag so, dein Ernst, Bruder, das Auto ist vielleicht 100 Euro wert noch. So. Er sagt so, doch, das machen wir. Dann haben wir das zur Vega Performance gebracht und die haben richtig was Krasses draus gemacht. So. Weißt du, dieses Auto sieht aus wie so ein neuer Alpha-Rennauto. So. Weißt du?
Geil.
Und haben da schöne 19er, sind es 19? Ja, 19, schöne 19 Zoll Felgen drauf, neue Karosserie, die Stars foliert, alles richtig geil gemacht und so. Und jetzt haben wir auch natürlich gesagt, hey, jetzt wo das Auto noch so fresh aussieht und so weiter, lass es nicht mehr so oft fahren und jetzt geht's wieder zurück zu Raff, okay. Nach Wien, in seine Sammlung.
Ihr hättet so ein Ding eigentlich machen müssen, ihr hättet so mitfilmen müssen.
Ja, das stimmt.
Das wäre richtig gut Material gewesen so. Ja. Zack, Überraschung, Raff-Ding, dann schön, wie es vorher aussah, dann Tuning, ja, und dann Überraschung
von
Raff.
Das haben wir tatsächlich aber gemacht, so, weil ich bin ja dann den neuen auch schon so sehr viel gefahren. Aber das haben wir gemacht, so, hey, Bones, und vor allem, das hat 6 Monate gedauert, bis der fertig war. Und wir mussten das wirklich 6 Monate geheim halten vor Raff, ne?
Wow.
Das heißt, er weiß, ich bin immer mit dem Alpha unterwegs gewesen so und ich musste das halt immer verstecken, dass ich diese 6 Monate nicht mit dem Alpha unterwegs war. Und dann haben wir eine krasse Freude gemacht und deswegen auch, weißt du, das Auto wieder zurück zu ihm und so und ich hole mir halt den Benzer.
Yoshimitsu ist bei uns zu Gast und zwar...
Vor laufender Kamera mach ich gerade keine Mucke, rast ich aus und mach mich blau wie ein Avatar.
Du bist Abo-Digging in the Crates, Digga. Wow, wow.
Wann warst du das letzte Mal blau wie ein Avatar?
Vorgestern.
Wie kam's?
Ich will die Namen nicht nennen, aber ich war mit ein paar Leuten.
Und da passieren solche Sachen.
Da passieren solche Sachen so.
Ich verstehe. Ja. Es gibt nämlich auch so ein Bild mit dir, Apache Maxwell und dem sehr talentierten Galonero an dieser Stelle. Schönen Grüße. Großartiger Künstler meiner Ansicht nach. Ist ja auch bei Raff, glaube ich.
Genau, ja. Ich liebe ihn. Ich liebe den auch so. Das ist super. Passt auch gut zu uns ins Team und so, weißt du. Und
also sein Song 471, als der rauskam, so pff, hoch und runter gehört, wirklich. Großes Kino.
Gänsehaut, Digga.
Großes Kino. Denk, ja. Auf jeden Fall gibt es dieses Foto bei Insta und Hashtag Saufbattle. Wer traut sich? Wer würde das Bild gewinnen von
also
euch
wer,
hier?
Also wer auf diesem Bild gewinnen würde?
Mhm. Also Apache, Maxwell, du Pause. Oder Galonero?
Dann würde ich ganz klar Maxwell sagen.
Maxwell?
Maxwell, ja. Maxwell. Oder vielleicht sogar ich, ne?
Kopf an Kopf rennen.
Ja, ist ein Kopf an
Schott.
Das Ding ist, guck mal, das Ding ist, Maxwell und ich sind ja auf Clubtour, weißt du, und wirklich fast das ganze Jahr so. Und wir sind da halt schon gut trainiert, ne? Und Gallo und Apache, die sind halt nicht fast das ganze Jahr auf Clubtour. Die haben jetzt ihre Konzerte oder so, aber Clubtour ist nochmal etwas ganz anderes, weil da geht es einfach nur darum.
So haben wir das auch mal geklärt.
Ja.
Aber wie kam diese Kombo auf dem Bild eigentlich zustande?
Das war Red Bull Song Clash, genau. Wir sind ja alle am Red Bull Song Clash aufgetreten. Maxwell und ich waren halt die Überraschungsgäste da. Wir haben alle im selben Hotel gewohnt und das Geile ist, in dem Hotel selber war die Bar unten. Das heißt, wir hatten so drei Tage Probe bis zum Main Event und ja.
Habt ihr die Bar ein bisschen kennengelernt?
Ein bisschen, oder die Bar hat uns kennengelernt.
Ab jetzt nur noch so Abstand nicken, so, wenn man sich sieht.
So auf eklig, so auf beschämend, so. Hey.
Auf Ja, bin ich, übrigens einer meiner Favorite Songs vom Album.
Auch meiner.
Deiner auch?
Ja,
auch
meiner.
Lässt du dich fragen, denkst du, dass du jemand bist und du antwortest mit Ja, bin ich? Seit wann ist denn Yoshimitsu wer?
Das war eigentlich generell gesagt so, weißt du, so, jeder Mensch ist jemand, weißt du, so, aber so wann Yoshimitsu entstanden ist, so, oder, das ist eine sehr schwierige Frage, weil es gibt halt die Phase, wo der Knackpunkt war, wo man von der Musik leben konnte oder wo ich Yoshimitsu wurde, so, weißt
wann,
du.
Wann war der erste Punkt, also ab wann konntest du davon leben?
Um ehrlich zu sein, kann ich erst wirklich seit 3 Jahren davon leben.
Weil du hast ja, glaube ich, schon circa 14 Jahre Musik gemacht, bevor dein offiziell erstes Solo-Debüt rauskam. MDMA ja. Kam 2014.
Ja, ich weiß. Also, ich meine, leben. Ich konnte auch da leben. Ich habe einfach broke gelebt und so und hatte halt nichts und habe in einer Einzimmerwohnung gelebt und habe manchmal kein Geld gehabt für Essen und bin dann für 5 Euro Pasta und Pesto kaufen gegangen, so, weißt du. Das war sogar ziemlich lange so und vor 3,5 Jahren kam so ein bisschen der Knackpunkt, als dann Kaviar und Toast kam, Chardonnay und so weiter und dann hat es so ganz langsam angefangen, immer weiter.
Ja, schön. Dann hoffen wir, dass wir in diese Richtung weitergehen, auf jeden Fall. Und du wurdest bestimmt schon gefragt, warum hat es damals 14 Jahre gedauert, bevor dein erstes Soloalbum rauskam? Also du hast ja, wie gesagt, seit 2000 oder vorher sogar schon Mucke gemacht gehabt. Ja. So. Und dann kam MDMA erst 2014 raus.
Das Ding ist, das große Problem war immer, ich war sehr jung und hatte immer sehr viele andere Sachen im Kopf. Und wenn du jung bist und dir jeder dauernd sagt, ey, du bist voll talentiert, dann ruhst du dich einfach darauf aus. Das ist so. Und darauf habe ich mich eben ausgeruht und dann hatte ich diesen Job genau als Clubhost. Da musste ich ja gar nichts machen, musste ich einfach in den Club gehen, ein paar Mal ins Mikro reinschreien und so, hab mein Geld bekommen und die Mädchen und den Alkohol umsonst.
Auf Asientour
warst
du sogar,
Mädchen gell? Sowieso. Aber ja, auf Asientour mit DJ Mosaken war ich sogar und das war leicht verdientes Geld einfach so. Und dann habe ich einfach mich gar nicht mehr auf die Musik konzentriert, weil es auch ziemlich schwer war von Wien aus. Zu agieren, so, weißt du, und ja, deswegen hat es ein bisschen gedauert und deswegen kam mein erstes Soloalbum erst nach 14 Jahren Musik machen raus.
Ja, aber heutzutage postest du auf Insta-Sachen und die Labels signen dich gefühlt weg. Ja. So, ich meine, du bist, glaube ich, auch bei Gold League.
Genau, ja.
Ne? Bei Sony, schönen Gruß.
Ja, schöne Grüße. Die haben mich auch übrigens entdeckt wegen Instagram, ne? Ja, die haben die Audi Coupé Hook gehört und auf diese Hook haben die mich ja angeschrieben und dann war ich halt das erste Signing bei Gold League.
Mhm.
Und ja, schöne Grüße, ist eine super Zusammenarbeit bis jetzt.
Ja, schön.
Alles super.
Du hast 2017 bei Roos von hiphop.de gesagt, dass Musik, glaube ich, sehr schnelllebig geworden ist. Wie siehst du das heute? Das war 2017 damals.
Es ist noch viel schnelllebiger geworden. So. Also ich glaube, dass es auch nicht mehr zurückgehen wird. So. Ich glaube, dass es auch immer schnelllebiger werden wird oder bei einem gewissen Punkt vielleicht stehen bleibt. Aber ich glaube nicht, dass es sich wieder zurückentwickeln wird. Einfach aus dem Grund, weil es sehr, sehr, sehr viele Artists auf diesem Markt gibt und einfach immer mehr Artists und immer mehr Musiker aus dem Boden streuen und so. Und dadurch, dass so viel Output ist, können sich die Leute nicht mehr wirklich auf eine Sache so fixieren. So. Weißt du, früher hast du einen Hit gemacht und das war einfach 10 Jahre ein Hit. So, aber es gab auch nicht viel zum Aussuchen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. So. Und der Nachteil ist halt, dass alles sehr schnelllebig geworden ist und dass ein Hit jetzt nicht mehr wirklich ein Hit, der über 10 Jahre, wenn du Glück hast, ist es ein Jahr ein Hit. So, weißt du, und dann ist es ein Superhit. Aber der Vorteil in dieser ganzen Sache ist, die Leute haben jetzt mehr Sparten, die sie sich aussuchen können, die sie hören wollen. So. Das heißt, sie müssen nicht das hören, was ihnen jetzt die Charts unbedingt vorgeben oder so, sondern sie können wirklich so angepasst eine Sparte für sich finden, weil es gibt einfach schon fast jede Sparte von alleine auch beim Deutschrap, weißt du,
voll.
So gibt es einfach, okay, es gibt den Straßenrap, es gibt den Rap, es gibt das, weißt du, und der Konsument, der Endkonsument kann sich jetzt aussuchen, okay, ich höre alles oder mir gefällt nur das und das und das war halt früher nicht so.
Wobei in der gefühlten Wahrnehmung, da kann jeder auch jetzt sich drüber auslassen, aber dass in der Masse oder zumindest bei den Konsumenten das schon, also wenn du jetzt auch Hip-Hop ein bisschen die weiter nicht so viel damit zu tun haben, so, entsteht ja ganz schnell der Eindruck, dass Hip-Hop oder Deutschrap sehr oberflächlich ist. Und du hattest mal gesagt, glaube ich, in demselben Interview, dass die Leute mit zu viel Ballast konfrontiert sind und sie keinen Bock auf Deep Talk haben oder irgendwas schwer Bekömmliches in Anführungszeichen und deswegen diese Oberflächlichkeit im Rap dominiert.
Ja.
Oder beziehungsweise bei den Konsumenten so gut ankommt.
Ja, es ist ja auch nur, weißt du, es ist ja nur ein kleiner Teil, der sich wirklich so mit diesen deepen Sachen beschäftigen will, so, das ist halt auch wieder so eine eigene Sparte, so Leute, okay, wollen jetzt diepe Sachen hören, etwas voll Anspruchsvolles oder etwas voll Deprimierendes, so, aber ich glaube einfach, dass so generell das, wie soll ich sagen, das Fußvolk und so, hat einfach keinen Bock mehr auf diese, weißt du, wir werden in allen Medien werden wir von irgendeiner Scheiße konfrontiert und so weiter und Musik soll ja einfach irgendwie die Sparte sein, wo man so ausbricht, so, weißt du, wo man da ein bisschen hinflüchten kann und ich kann das schon verstehen, wenn die Leute da oberflächlich denken, weil sie dann einfach keinen Bock haben, weißt du, sich jetzt nochmal runterzuziehen lassen, was jetzt auch nicht schlecht ist, so, ich verstehe das auch, manchmal höre ich auch gerne solche Sachen, so, weißt
voll,
du,
also.
Aber ich verstehe auch die anderen Leute, wenn sie sagen, ich will sowas nicht hören, ich will mich nur unterhalten lassen, weil im Endeffekt alles runtergerechnet, kommt es dann auf die Unterhaltung an, so, weißt du, und jemandem ein gutes Gefühl zu geben, so, weißt du, und wie gesagt, nochmal ausbrechen zu können, so.
Voll, also ich, keine Ahnung, ganz Vergleich, du sagst es selber, Musik ist ja auch mal ein bisschen Unterhaltung,
ja.
Und ich gucke mir im Fernsehen jetzt auch nicht immer alle Arte und Dreisat-Dokus an,
weißt eben, du,
so,
ja.
Ich komme dann nach der Arbeit nach Hause und will einfach nur mal kurz ein bisschen berauscht werden, so, und
genau.
dann läuft es halt da und es ist leichte Kost.
Genau.
So. Deswegen, und die Frage,
genau, das ist so, wie wenn Krieg irgendwo ist, so, man kriegt das mit und man fühlt da mit, aber man will nicht jeden Tag hören, dass Krieg ist, so, man will auch vielleicht eine Woche nichts davon wissen, so, weißt du, so, weil es einfach traurig ist, so, weißt du.
Und würdest du sagen, dass deswegen diese Songs, in denen es mehr oder weniger um Oberflächlichkeit geht, im Sinne von nur Konsum, wie viel habe ich, Klamottenmarken droppen und so weiter und so fort, ihre Berechtigung haben und zu Recht so gefeiert werden zum Teil?
Ich finde generell, alles hat seine Berechtigung, da zu sein, so. Und ich verstehe auch, wenn Leute das feiern, weil einfach das auch ein paar Leute einfach träumen lässt. So, was möglich ist oder das könnte mal in Zukunft passieren. So könnte ich vielleicht mal leben in Zukunft oder so, weißt du, so. Ich meine, natürlich will ich mir jetzt auch nicht 24/7 jetzt nur mich voll labern lassen, wer alles was hat und dies, das, so. Ich mache das ja selber eher seltener. Ich mache es auch so, aber jetzt nicht durchgehend oder die ganze Zeit, sondern ich lasse das halt so ein bisschen durchblitzen, weil man ist ja glücklich darüber, was man geschafft hat und so, und man will das ja auch präsentieren können, aber es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung.
Was feierst du aktuell am meisten?
Tory Lanez und Roddy Ricch. Das sind jetzt zurzeit die zwei Artists, die ich am meisten höre. Vor allem Roddy Ricch gerade.
Echte Leute, Beats und Stories, heute mit Yoshimitsu.
Ja, genau das bin ich.
Boah, heftig, Alter. Weißt du, an was mich das erinnert? So an Stefan Raab und seine Knöpfe.
Die Nippel,
ja. Ja, geile Sache.
Wir hatten es vorhin mit Oberflächlichkeit in den Texten und im Interview mit Autotunes hast du gesagt, du würdest dir primär ein schönes Auto für dich holen. Auch eine Uhr würdest du jetzt nicht zum Flexen und irgendwie zum Posen, sondern primär einfach, weil du dir was Gutes tun würdest. Hast auch gesagt, bevor ich mir das hole, hole ich mir erstmal eine Wohnung.
Ja.
Gut. Aber inwieweit würdest du sagen, dass so Statussymbole wie Uhren, Autos im Rap jetzt vielleicht eine Rolle oder sogar noch mehr eine Rolle spielen? Vor allem, wenn die Jungs von Munich Wristbusters gerade irgendwie alle möglichen Fake-Uhren aufdecken.
Ja, ja, das ist krass. Das habe ich gesehen, Alter. Krass. Da muss man sich wirklich viel Zeit nehmen dafür, ne? Auf jeden Fall. Und sehr viel Spionagearbeit machen. Ja, Statussymbole im Rap-Geschäft, wissen wir alle, waren immer schon da und sind halt ein Teil davon so. Wie sehr das wichtig ist für einen selber, das muss natürlich jeder selber beantworten, aber jetzt so wichtig, also ich trage auch eine schöne Uhr und will auch ein schönes Auto fahren, aber einfach, weil es ein Jugendtraum war von mir, so weißt du, und ich habe mir einfach meine Jugendträume erfüllt. Aber diese Statussymbole sagen auf jeden Fall gar nichts über die Musik aus. So. Weißt du, so, man kann auch einfach der krasseste Künstler sein, ganz viel Geld haben und trotzdem im Jogger herumlaufen, was eigentlich vielleicht noch geiler ist, so, weißt du, was einen sympathischer macht oder was weiß ich. Also ich verstehe schon das mit den Statussymbolen und ich hole mir selber gerne ein schönes Auto, hole mir selber gerne eine schöne Uhr, aber ich glaube jetzt nicht, dass es so nötig ist, um Musik zu beurteilen, so weißt du?
Das, und ich finde es auch immer schwer, wenn die Leute sich darüber definieren.
Ja.
Weißt du? Und ich habe jetzt auch so
im
Kopf.
Aber es gibt halt voll viele Leute, so weißt du, die halt drauf gucken, oh, guck mal, was der trägt, oh, guck mal, der hat eine Rolex, wow, das muss ein besserer Mensch sein, so das ist eh völliger Blödsinn.
Oder guck mal, der fährt den AMG, weißt du, keine Ahnung, Kudamm bestimmt hoch und runter, die dann posen, und es gibt in Stuttgart, in Frankfurt, überall, in allen Städten gibt es diese Straßen, wo halt die Autos hoch und runter fahren quasi, genau, aber dann vielleicht geleast sind, so, und aber immer noch bei Mama zu Hause wohnen.
Ja.
Also Hauptsache dicken Wagen fahren.
Ja, natürlich. Und deswegen habe ich auch gesagt, man macht am meisten einfach sich eine Freude, weil so viele Leute gucken auch wieder nicht drauf. Weißt du, so im Endeffekt interessiert es eh dann kein Schwanz, so was du anhast. So, vielleicht ist das ein kurzes Gesprächsthema, weißt du, so ein oberflächliches, aber dann morgen bist du sowieso wieder vergessen, so, weißt du, so quasi. Also, ja.
Ja, eine weitere Debatte, die nicht neu ist, aber jetzt so wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, ist ja die Debatte Biten versus Samplen versus Inspirieren lassen. Mhm. Der Twitter-User Klo1444 wird ja in dem Zuge aktuell immer wieder genannt, weil der ja so eine Rubrik losgetreten hat. Der ist Frankfurter, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Schönen Gruß an der Stelle. Und der zeigt ja auch, wie sehr im Deutschrap zum Teil von US- oder französischen Künstlern übernommen wird. Und Beispiele sind die hier zum Beispiel. I don't really shouldn't have a lie. Should've saw the way she looked me in my eye. Ladies one love story nine. Lass mal diese Filme, ich bin ein. Das war jetzt Lil Uzi Vert und Gringo. Dazu muss man sagen, dass Gringo eine Hommage angekündigt hat. Also das sollte wohl eine Hommage sein an Lil Uzi Vert. XO Tour Life hat er zumindest, steht es in den Kommentaren, und man hat so Argumente gemacht, aber inwieweit erlebst du, dass Biten oder Sachen übernehmen eine andere Dimension hat als früher?
Ich finde, es ist kein Fehler, sich inspirieren zu lassen. Das ist sogar eigentlich, also wenn jemand sich von meinen Songs inspirieren lassen würde und die würden jetzt ähnlich klingen und ich merke, er hat trotzdem Herzblut reingesteckt und so, würde ich sogar feiern und würde mich sogar geehrt fühlen, dass ich jemanden dazu gebracht habe, weißt du, so einen Song zu schreiben und dass der inspiriert war. Und im Endeffekt besteht die ganze Musik aus Herumklauerei. So. Die haben das aus der Klassik genommen, die Klassik hat, keine Ahnung, die haben sich von Jazz inspirieren lassen und so weiter. Und wenn man ganz wirklich weit da nach hinten geht, so, beitet jeder von jedem, so, weißt du so. Aber ich finde auch, wenn man jetzt sich inspirieren lässt, ja, so, so wie bei mir zum Beispiel, Ching Ching.
Warte kurz, du meinst den hier? Von Ludmilla, ja?
Jawohl. Ich habe kein Geheimnis daraus gemacht, so, und weißt du, so, wenn man es offensichtlich macht, dann macht man es offensichtlich, und das ist einfach eine Respektform von mir gewesen an diesen Song. Und Es ist ja halt jetzt die Melodie und so weiter, so, aber es ist ja trotzdem nochmal eine andere Farbe von, diese, von dem
also
Song. So,
bei Ching 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 muss ich dazu auch sagen, also die Hook, klar, das ist 1:1 quasi genommen, ja. So, und dann im Part bist du aber komplett
anders.
Eigen,
ja, genau.
Komplett anders und so.
Es ist schneller und so.
Und du hast jetzt auch gerade gesagt, inspirieren, beiden klauen quasi, und klar, ist, wie gesagt, ich sag ja auch, die Debatte ist nicht neu, die kriegt jetzt nochmal neuen Aufschwung, weil der diese Rubrik losgetreten hat, so, und alle sich jetzt gerade draufstürzen, so. Ich finde auch, wenn ein ganzer Song halt, also wenn ein ganzer Song nur darauf basiert, also Beat, Melodie, teilweise Reimstrukturen übernommen werden und an keiner Stelle halt das Original erwähnt wird, oder in irgendeiner Form, du dich aber dafür feiern lässt, so, als ob es dein eigenes Ding wäre, dann ist es halt einfach safe Clown.
Ja, dann ist es Clown,
dann ist es safe,
aber,
gebeitet,
aber
so.
Man kann sich ja, wie gesagt, inspirieren lassen, so, und ich werde jetzt nicht damit aufhören, wenn mich etwas inspiriert, dann inspiriert mich was. Voll. Und dann habe ich Bock, diesen Song zu machen, weißt du, ich gehe ins Studio aus Liebe zur Musik, und ich sage jetzt nicht, ich gehe ins Studio und mache jetzt so einen Song, oder ich mache jetzt einen Hit, oder ich mache jetzt eine Ballade, sondern du gehst einfach ins Studio und machst einfach einen Song. Und in dieser Minute hat dich gerade dieser Song inspiriert, und dann denkst du dir, okay, hey, vielleicht nehme ich die Melodie davon, so, aber mach ein anderes Thema draus und so. Und ich habe mir jetzt auch, also natürlich weiß ich, Ludmilla hat auch ein anderes Thema, greift das Thema anders auf als ich, so. Ich glaube, wir haben nicht mal dasselbe Thema, um ehrlich zu sein. Aber ich finde, man kann sich immer wieder inspirieren lassen, so, weißt du, war das gang und gäbe beim Hip-Hop, so, hat man einfach gesampelt, so, weißt du, da hat man Sachen gesampelt und oder ganz, ganz blöd gesagt, die Scratches, DJ Premier Scratches, nimmst du ja auch ganze Textpassagen quasi, weißt du, so von anderen Songs, so, wo ist der Unterschied, so, weißt du, so.
Also ich finde schon so, du machst einen Unterschied zwischen inspirieren, biten und samplen, also da gibt es schon so kleine, dünne, unterschiedlich, und ich glaube, wenigen ist das so, also haben da jetzt so ein starkes Auge drauf aktuell, weil du hörst teilweise aber schon wirklich 1:1 Sachen so.
Genau, aber wir wissen, dass es samplen, inspirieren und klauen ist. Aber für viele andere Leute ist es nur klauen.
Genau, oder für ganz viele andere, auch die Konsumenten, die vielleicht jünger sind, die denken einfach ein geiler Song.
Ja.
Also die haben noch, weißt du, die wissen
und
noch
die
nicht
wissen
mal,
gar nicht so. Bescheid, ja, natürlich.
Genau. Und ich finde, ich habe mich mit Porky von Deichkind letztes Jahr darüber unterhalten, weil die in ihren Videos zu ihrem Album haben die halt alle Referenzen aufgezählt, wo die in irgendeiner Form haben halt bewusst auch das gemacht. Und der hat Folgendes gesagt.
In dem Moment, wo du es benennst und sagst, wo du es her hast, ist es kein Clown mehr. Dann ist es eine Ode, oder es ist einfach die Inspirationsquelle. Und also Popkultur hat sich immer gegenseitig befruchtet. Es gibt nichts, würde irgendwie da sein, wo es jetzt ist, wenn es sich nicht gegenseitig befruchtet hätte. Ja.
Er hat genau dasselbe gesagt wie ich.
Genau.
Schöne Grüße an Deichkind.
Ja,
cool.
Schöne Grüße.
Eine Meinung. Ja,
und
Punkt.
Punkt.
Einfach Punkt.
Ja. Und ich finde bei deinem Song zum Beispiel, Durch die Nacht, stört es mich auch überhaupt nicht. Also die Uchiwali-Referenz quasi.
Genau,
weil die baust du ja sogar ein. Und das ist auch wiederum so ein bekannter Song, dass quasi auch allein, dass du es eingebaut hast, das ist schon wieder die Referenz. Welcome back, wir sind mitten im Talk mit Yoshimitsu. Sonne und Regen ist seit Mai draußen. Holt, streamt euch das gute Stück auf jeden Fall. Ich bin großer Fan. Ich finde es sehr nice und sehr nice Songs drauf.
Dankeschön.
Von dem jetzt auch schon einige gehört haben. Und Feature-Gäste sind ja Summer Jam, ne?
Yes.
Bei Manga, Bozza.
Bozza, mein Brudi.
Bei dem Song Couch und Tarek KZ. Sonne, Sonne. Schöne Grüße auch an die Jungs. Raff kennst du ja seit du, keine Ahnung, 16, 17 bist oder so.
Ich würde sogar sagen 15.
Oder 15. Ja. So. Also wirklich richtig lange, zwei Jahrzehnte fast. Ja. Ihr kommt ja beide aus Fünfhaus, dem 15. Bezirk in West-Wien. Ich hab immer Puta Madre im Ohr, wenn ich, wenn ich an Fünfhaus
Was
denke.
Was geht la Puta Madre?
Und Jacuzzi hatte ja immer so eine schöne Bezeichnung für euch, ne? Für euch beiden.
Not und Elend. Ich weiß das immer noch, aber dass du das weißt, das ist echt... Ich muss dir wirklich mal an der Stelle richtig viele Props geben, Simon, wirklich... Du machst es wirklich krass, du hast dich richtig informiert und so, es macht wirklich Spaß. Also wirklich Applaus für dich, Simon.
Merci beaucoup. Dann kanntest du Kappi ja auch schon, bevor er ins Pizza-Business eingestiegen ist. Du meintest 2017 mal, dass, als Kappi, glaube ich, sogar noch bei Team Kuku war, und da hast du mit ihm Songs gemacht, und dass er einer der krassesten Künstler sei.
Ja.
Warum?
Finde ich nach wie vor, weil der Typ einfach... in seinem Leben noch nie einen Text aufgeschrieben hat, glaube ich. Also seitdem ich ihn kenne, hat er nie einen Text in der Hand gehabt, sondern er rappt das aus seinem Kopf raus. Und der hat einfach seine eigene Energie und so. Und also wirklich, Hut ab. Es ist krass, mit ihm im Studio zu arbeiten, weil ich habe ja damals sehr viele Leute aufgenommen und musste mit sehr vielen arbeiten und so. Und mit ihm war auf jeden Fall die entspannteste Arbeit, weil der einfach in die Booth gegangen ist. Dann einfach... Der war nicht so, hey, lass mich da reinpunchen, sondern der hat einfach den Part-Hook so durchgerappt und dann war der Song, stand der Song. Und deswegen so, weißt du? Und
okay, einfach
das,
Maschine.
Ja, einfach, das habe ich, das respektiere ich halt sehr und das finde ich auch richtig krass und ja, Hut ab.
Kami. Aber dann ist es nicht so, dass er quasi so ein paar Zeilen im Kopf hat, so vier Bars oder so, die dann einrappt, sich dann wieder quasi immer wieder anhört und dann die 6, 8, 12 Dinger macht, so, und der hat komplett den 16er im Kopf und geht rein und...
Ja, also ich weiß nicht, wie er das genau macht so, aber der ist irgendwie, der kommt einfach ins Studio, hat dann einfach einen neuen Part so, also es ist echt krass so, der legt sich das so im Kopf hin und dann denkt er sich die ersten vier aus und dann rappt er sie so. Dann denkt er kurz nach und denkt sich aber schon die nächsten vier aus, so, weißt du, und dann rappt auf einmal alle acht auf einmal so. Und das ist schon ganz große Kunst auf jeden Fall.
Okay, das ist wirklich, also Hut ab, definitiv. Ja. Aber nochmal zum Thema Pizza. Also ich freue mich für Kappi, so. Ja. Und ich auch derjenige, der bei Universal Brand oder wer auch immer das gemacht hat, also Genie.
Ja.
Ich hoffe, Kappi wird sich dumm und dämlich verdienen,
ja.
So damit. Aber ich kenne noch so Zeiten, wo, keine Ahnung, bei so einer... Aber so eine Move hätte ganz Deutschrap sich auf den Plattenbau, auf den höchsten gestellt oder auf den Kuhacker, ja. Und halt wirklich ins Land reingeschrien, Sellout!
Ja.
So. Und ich habe gefühlt, heute läuft Deutschrap mit einer Gucci-Tasche durch die Gegend und sagt, ey, der macht Business.
Ja.
Und deswegen, aber jetzt ernsthaft, also inwieweit würdest du das Thema ist Sellout dem Begriff Business machen gewichen? Ich meine, es ist ja immer größer geworden,
weil,
ne,
mal,
im,
ja,
Deutschrap. So ist einfach krass, man macht einfach viel mehr Business und allem drum und dran. Aber
ich
dieses
glaub, Sellout ist, wenn man sich für etwas verkauft, so, weißt du. Und er verkauft sich ja nicht für etwas, sondern er verkauft etwas, so, weißt du. Und es ist jetzt nicht etwas, wofür man sich schämen muss, weil er macht ein Business, was jetzt halt nicht mit der Musik zu tun hat, sondern er baut sich ein Business für die Zukunft auf, so, weißt du. Und man sollte niemand seinen Hack schlecht reden oder so, aber ja, habe ich auch nicht gesagt, dass du, aber so generell sage ich das. Und ich finde das schon gut, dass man an die Zukunft denken kann und quasi so Side-Business aufbaut. So. Aber Sellout ist halt, wenn man sich verkauft, wenn man zum Beispiel etwas machen muss, worauf man eigentlich gar keinen Bock hat, aber es trotzdem macht für Geld. So, weißt du, das ist für mich dann eher Sellout.
Ich habe auch die Story von Kappi gesehen, der hat sich von tiefsten Innern hat er sich gefreut, dass dieses Ding jetzt da ist. So. Deswegen,
ja.
Ich sage, ich gönne mir auch und hoffentlich verdient er wirklich richtig viel Geld damit.
Eben,
so.
Und die Werbung war auch sehr witzig und so. Ich habe jetzt zwar noch nicht die Pizza probiert, aber ich wünsche ihm das Allerbeste und wie gesagt, so wie du gesagt hast, ich wünsche ihm, dass er sich dumm und dämlich damit verdient.
Wirklich so. Und wie gesagt, der Typ bei Universal Brands, so, also in Deutschland ist, glaube ich, ein großer Markt für Tiefkühlpizza. Bei den Konsumenten.
Ist aber tatsächlich ein sehr, sehr großer Markt, ne? Tiefkühlpizza.
Ja, also Tiefkühlpizza generell. Ja. Und ich glaube auch bei den Deutschrap-Fans und Konsumenten von der Musik.
Stimmt ja eigentlich, ja. Glaub, ja, es viele Kiffer und so, dies, das, so.
Kiffer, weißt du,
so
zu Hause. Willkommen, echte Leute, Beats and Stories. Yoshimitsu ist da, ich freue mich. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit, hatten wir vorhin schon. Man muss up to date bleiben und man muss schnell reagieren können.
Ja.
Auf der Straße wie in der Musik.
Oje, oje.
Und wir machen einen kleinen Test. Es gibt keine richtige Antwort.
Es gibt keine richtige. Ich kann auch einfach irgendwas sagen.
Es geht wirklich nur darum, schnell zu reagieren.
Okay, so, auch wenn es nichts damit zu tun hat.
Es kann komplett wahllos nichts damit zu tun haben. So. Und es geht nur darum, eine Antwort zu finden, egal ob sie stimmt oder nicht. Okay. Bisschen wie in der Politik, würden manche Leute behaupten. Du hast immer nur ein paar Sekunden Zeit.
Ja.
Und wir fangen einfach mal an und du haust einfach raus, was dir in den Kopf kommt.
Okay.
Quasi, ja? So, genau, noch einen Schluck trinken kurz. So, was macht Yoshimitsu von Tekken in seiner Freizeit?
Schmetterlinge fangen.
Warum antwortest du nie auf Nachrichten?
Ach so, das war schon die Frage. Okay, nochmal.
Warum antwortest du nie auf Nachrichten?
Weil ich Bock hab.
Wo sind die 8000 Dollar hin?
Verzockt.
Wie heißt diese neue Serie, die alle schauen?
Scrubs.
Stimmt, die ist richtig gut. Hab ich gehört. Letztens einen Trailer gesehen. Was schmeckt am besten mit Almdudler?
McDonald's.
Wen kann man immer vertrauen?
Seinem Feind.
Hm.
Dieb.
Was ist die Hauptstadt der Erde?
Wien.
Was war denn schon wieder gestern los?
Blau gemacht.
Wo ist eigentlich der Swag hin?
Verloren. Scheiße, was?
Was ist mit Yves und Laurent los?
Yves Saint Laurent?
Mit Yves und Laurent.
Mit Yves und Laurent sind in Paris Croissant essen.
Wie heißt der Roadrunner mit Vornamen?
Mep.
Warum 13 Uhr? Warum ist es schon 12 Uhr okay?
Weil 11 Uhr besser ist.
Warum kaufst du deinem Sohn keinen Fisch?
Weil er angeln lernen muss.
Sehr gut. Test bestanden.
Oh, das ist witzig gewesen.
Die Reaktionszeit ist da.
Das, wenn ich noch nicht gesmoked habe heute. Darf man smoken, darf man sagen, kiffen, darf man sagen. Man darf ja alles sagen, ja? Ficken, scheiße, hallo.
Wir sind nicht bei Jimmy Fallon oder so. In den Steak drüben.
Ah, geil.
Mit welchem Song würdest du auf eine Hausparty alle auf die Tanzfläche bringen?
Burner Boy, yeah.
Stimmt, oh shit, Alter. Stimmt tatsächlich. Und danach Joanna am besten direkt noch.
Ja.
Hast du so einen All-Time-Favorite-Song?
Ja, ich habe einen tatsächlich.
Nämlich?
Gino Wine Pony.
Warum?
Sexy Time, immer.
Egal wann.
Morgens, abends, nach dem Händewaschen, wenn Pony läuft, beginnt die Sexy Time.
wenn du alles Geld der Welt hättest, was würdest du als erstes tun?
Meinen Eltern eine geile Villa kaufen oder vielleicht eine Villa kaufen, wo die ganze Familie drin wohnt. Dann würde ich ein bisschen was anlegen und dann richtig die Sau rauslassen, Alter. So richtig die Sau rauslassen.
Wenn du nur noch einen Song hören könntest, welcher wäre es? Pony wolltest du fast sagen, gell?
Oder Burner Boy. Weil ich muss sagen, ja, doch, Burner Boy, weil der geht immer so krass gechillt rein und Pony habe ich einfach viel zu lange gehört schon. Und ich verbinde das immer nur mit einer Sache.
Immer nur
ich werde immer notgeil, wenn ich Pony höre, Alter. Aber ja, Burner Boy zur Zeit auf jeden Fall, weil der geht einfach super rein, der nervt dich nie, der ist super krass, super geil gesungen, die Adlibs sind super gesetzt. Also eigentlich ist, die Adlibs sind die Hook eigentlich und so eine richtige Hook hat der gar nicht, glaube ich.
Mhm.
Aber ja, Burner Boy ja, zur Zeit.
Sehr nice. Yoshimitsu ist bei uns. Wir geben bei UFM der immer gerne der Straße was zurück und normalerweise fragen wir Leute auf der Straße quasi, was sie gerade aktuell Thema ist und stellen dann quasi dir die Frage und du kannst sie dann beantworten. Dieses Mal machen wir es so, ich frage dich, was bei dir aktuell Thema ist.
Ja.
Irgendeine alltägliche Sache, mit der du dich gerade rumschlägst, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich was montieren soll bei meinem Waschbecken oder whatever. Und der nächste Gast, der kommt, dem stellen wir dann die Frage und der darf sie beantworten.
Also mit was ich dauernd konfrontiert bin. Ja, wo, also ich muss eine Frage stellen oder muss
du,
ich sagen...
Du musst gerade sagen, was beschäftigt dich gerade? Was mit was...
Okay, um ehrlich zu sein, mein riesengroßer Haufen Dreckwäsche, der bei mir zu Hause herumliegt. Ich habe nichts, bei mir ist nichts mehr sauber, Digga. Und das sind locker 20 Waschmaschinengänge. Locker. Weißt du, das Blöde an dieser ganzen Sache ist so, ich hätte ja die Zeit dafür, diese scheiß Wäsche zu machen. Ich bin einfach nur zu faul, das zu machen. Und mittlerweile mache ich es auf ganz behindert, wirklich so. Kauf mir einfach immer neue, frische Wäsche, Digga. Und das macht den Haufen nicht weniger.
Wirklich?
Ja, ich schwör's dir, aber ja.
In dem Level wünsche ich mir immer, wenn ich Dinge, ich hasse Abwasch zum Beispiel. So, und ich wünsche mir quasi, wenn ich fertig bin mit dem Essen, einfach alles Geschirr weg.
Ja, aber Geschirrspüler, wieder. Bruder.
Ja, aber...
Manchmal kann man nicht immer einen Geschirrspüler einbauen oder manchmal hat man keinen Platz, weil eben schon ein Geschirrspüler, ein Kühlschrank an der Stelle steht so. Ey. Aber ich schwöre dir, es ist lebensverändernd.
Ich weiß.
Hol dir das.
Hab ich schon. Trotzdem.
Okay. Stimmt, ja. Aber das Wegräumen sogar ist mittlerweile. Weißt du, entweder ist es so, okay, ich bin zu faul abzuwaschen. Dann hast du einen Geschirrspüler, der abwäscht und dann wirst du auf einmal zu faul, die Sachen in den Geschirrspüler zu tragen.
So. Dann hast du so große Töpfe und Pfannen noch, dann musst du die mit der Hand, weil die nehmen so viel Platz weg und so. Und dann,
oh Gott.
Nee. Aber ist auch interessant, okay. Also nicht waschen, sondern einfach neu kaufen.
Ja. Zumindest Socken und Boxershorts.
wenn du mit einer berühmten Persönlichkeit essen gehen könntest,
ja.
Wer wäre es und was würdest du kochen?
Also ich würde auf jeden Fall Bolognese kochen, weil ich das am besten kann. Und mit einer berühmten Person würde ich... Welche finde ich aktuell ziemlich heiß gerade? Es gibt so viele.
Qual der Wahl. Auch schön übrigens, dass du
Megan direkt... Fox, mit Megan Fox, aber zur Zeit, wo sie noch Transformers gespielt hat.
Auch schön, dass du an sie denkst und nicht an Barack Obama oder...
Was für Barack Obama, Alter.
Oder irgendeinen anderen. Ich sehe schon, wo der Fokus ist. alles klar. Und müsste sie Schuhe ausziehen?
In meiner Wohnung? Natürlich, Alter. Nicht nur die Schuhe.
Du hast mal gesagt, oder ich glaube sogar bei Insta gepostet, dass du 8000 beim Gambling gewonnen hattest, ne? In Vegas irgendwo.
Ja, einen Tag davor war ich noch 4000 Euro im Minus.
Okay, also hast du
4000. Also hatte ich ein bisschen mehr gewonnen sogar. Aber ja, komischerweise mit dem Spiel, wo ich mich eigentlich als ganz gut gesehen habe.
Poker.
Habe ich es in Vegas ziemlich schnell verzockt. Am schnellsten habe ich bei Blackjack verloren, bei Poker bin ich halt lange Nächte gesessen. Aber das Problem ist halt, da kommen halt einfach irgendwelche Touristen hin und spielen halt. Wer ein bisschen sich im Poker auskennt, weiß, dass es immer schwierig ist, gegen Leute zu spielen, die sich nicht so gut auskennen, weil die einfach viel gamblen, so, weißt du? Aber da überraschend, also ich habe sehr viele Tischspiele ausprobiert. Ich habe sogar Baccarat gespielt und so. Also völlig verrückt, gar nicht ausgekannt im Baccarat. Aber wo ich tatsächlich dann wirklich alles wieder gewonnen habe, war Roulette. Weil so ein Kumpel von mir hat gesagt, ey Bruder, du bist in Las Vegas, setz für mich auf 23. Ich so, okay, ich setz 100 auf 23, erste Mal, es kommt sofort 23, ich bin ausgeflippt. Das ist ja mal 6 oder 8, mal 36.
Wow.
Das heißt 100 mal 36, gleich mit dem ersten Einsatz habe ich gleich 3600 gemacht so. Und dann habe ich immer so ein bisschen mal auf Rot, manchmal auf Schwarz, dann auf Zero und dann irgendwann habe ich einfach wieder eine Zahl getroffen.
Boom.
Boom. Und die ganze Zeit habe ich aber auch diese roten und schwarzen, die ich so nebenbei gespielt habe, habe ich auch die ganze Zeit gewonnen. Und dann irgendwann habe ich so einen Haufen Chips auf dem Tisch liegen gehabt, habe die umgetauscht und dann und die Dollar sind ja noch so irgendwie. Digga, ich hatte solche. Digga, das waren so. Wir sind im Radio, das sieht ja keiner. Das waren auf jeden Fall sehr große, dicke Batzen. Richtig witzig.
Ja, krass, ey. Es gibt in Hessen, in Bad Homburg, gibt es eine Story. Da hat ein 28-Jähriger, der war Assistent bei der kaufmännischen Leitung in einem Casino.
Ja.
Und hat da mehr als 1,5 Millionen Euro, zack, für sich genommen.
Echt?
Ja. Das Krasse war, der war vorher Servicekraft in einem Bowlingcenter und er wurde quasi als gut befunden, weil er bei der Getränkebuchung relativ fix war. Okay. Dann ist er quasi zur Assistenz der kaufmännischen Leitung aufgestiegen.
Ja.
Dann hat er einmal 300.000 nicht zur Bank gebracht, sondern gegen Euros getauscht und dann in einem anderen Casino verzockt. So, 300.000 verzockt, zack. Dann kam das erstmal nicht raus, dann kam es raus, dann hat er eine Anzeige bekommen, durfte aber weiterarbeiten.
Was? Und die 300 nicht zurückzahlen?
Also, keine Ahnung, Anzeige liefert, dauert so ein bisschen, ne? Und in der Zeit durfte er quasi weiterarbeiten. Und in der Zeit hat er dann aus dem Safe nochmal 1,5 Mio abgegriffen.
Ach, krass.
Hat dann Porsche, Rolex gekauft und den Rest verzockt wieder.
Ey, du.
Aber muss dazu sagen, also klingt
wow, das ist auf jeden Fall, der hat ein großes Problem auf jeden Fall.
Der war spielsüchtig.
Ja,
also er war wirklich spielsüchtig, deswegen, also es ist schon.
Ich wollte jetzt kurz darüber lachen, aber ich finde es jetzt eigentlich irgendwie relativ traurig, weil mit diesem Geld, was du zumindest geklaut hast, so weißt du, hättest du dir ein neues Leben einfach irgendwo aufbauen können und gechillt einfach weiterleben können. Aber er ist da geblieben, wo er das wahrscheinlich geklaut hat und hat alles verzockt und hat jetzt gar nichts davon. Aber ich muss auch dazu sagen, man kann in so einen Spielsüchtigen nicht in die Seele reingucken. So, man weiß halt nicht, wie süchtig der ist und jeder hat irgendeine Sucht und man weiß, man macht das gar nicht mehr. Man macht das halt wirklich wegen der Sucht so und dann nicht mehr so ganz bewusst. Deswegen,
es ging auch eher so ein bisschen gegen das Casino geschossen tatsächlich, weil wenn da halt jemand dir 300.000 wegnimmt, also A, wenn du jemanden gut befindest, weil er Getränkebons gut irgendwie macht.
Ja.
So, und dann dir 300.000 wegnimmt. So, und dann ihn noch arbeiten lässt und dann ist auch erstmal nicht aufgefallen. Ja. So. Na gut,
anderes Thema. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Alter, das Casino juckt so eine Summe nicht, Alter.
Wahrscheinlich.
So, weißt du? Hm. Also ich weiß jetzt nicht, wie groß das Casino da ist oder so, aber 1,5 Millionen in so ein Casino in Vegas zum Beispiel, das wäre so ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Auf einem Song bist du auch drauf und zwar mit Maimi Yassin, Bowser und Nura.
Ah ja.
Focus nämlich, von den Jugglers produziert. Wie kam diese Kombo zustande?
Ganz easy, so die Jugglers waren im Red Bull Studio und die machen immer so berühmte Red Bull Sessions in Berlin, im Red Bull Studio und da sind wir halt alle auf einen Haufen gewesen und da sind zwei Räume gewesen. Ich weiß ganz genau noch, wie das war. Bowie hat in dem großen Raum gearbeitet und ich habe einfach angefangen, diese Fokusskizze im kleinen Raum zu machen und habe halt so meine Hook so eingefreestylt, dies, das und so. Und die Crates haben nebenbei mit den Jugglers eben den Beat gebaut und so. Und dann kam Miami rein und der so, boah, der Beat ist geil, Alter. Oh, die Hook. Boah, komm, ich schreibe auch einfach was. Geil. Und das Krasse ist, das war Miamis erstes Feature, glaube ich, so offizielles Feature mit kein KMN-Member, so weißt du.
Mhm.
Und dann ist Miami draufgesprungen, dann hat Bowser das gehört, der so, boah, geil, Alter, hat auch nochmal so ein Ding drauf, also hat seine, ich weiß nicht, wer die Hook hat, so, es sind eigentlich zwei Hooks irgendwie. Und ja, dann kam Nura, hat den Song gehört und hat auch dasselbe gesagt, boah, der ist so geil, ich muss da drauf und so. Und so ist der entstanden einfach.
Geil. Geiles Ding, geile Nummer, ich feiere ihn sehr. Jugglers featuring Miami, Yassin, Bowser, Nura und Yoshimitsu. Fokus. Wir sind wieder am Ende. Yoshi, danke, dass du da warst. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß.
Ich auch, sehr viel Spaß. Danke Frankfurt und Umgebung fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet auch genauso viel Spaß wie wir und konntet mitlachen mit uns. Es war auf jeden Fall sehr, sehr geil und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Sehr schön. Also ich wünsche dir viel Erfolg. Sonne und Regen ist draußen. Checkt das auf jeden Fall aus. Haltet die Augen offen. Merkt euch Yoshimitsu den Namen definitiv. Vergesst nicht, mein Name ist Simon. Checkt die anderen Videos bei YouTube, UFM. Wer nicht findet, hat nicht gesucht. Und die letzten Worte, Yoshimitsu, gehören noch dir.
Also, wie gesagt, nochmal. Alle schön Sonne und Regen streamen. Für die, die mich nicht kennen, können mich auch sehr gut kennenlernen. Überall streambar Sonne und Regen. Und wenn ihr Bock auf Goodie Packs habt, einfach auf meine Instagram-Seite gehen, sich erkundigen. Wir haben da einige Geschenke für euch. Dankeschön. UFM featuring Flex FM. Run, run, run.